Welcome to Black Wine.
Herzlich willkommen zu Black Wine, der Podcast mit Gregorin und Cynthia.
Hello, hello.
Wir sind zwei afrodeutsche Girls, die bei einem Gläschen Wein oder manchmal auch mehr über alle Themen sprechen, die uns gerade so bewegen.
Genau, uns gibt's jeden letzten Sonntag im Monat zu hören. Also schaltet ein für Good Talks, Good Wine und Good Vibes. Cheers!
Herzlich willkommen zusammen zu unserer 17. Folge Black Wine.
Hi, hi Leute. Wir hoffen, es geht euch gut. Uns geht's super. Das Wetter ist super schön jetzt. Da lässt sich auch der ganze Corona-Wahnsinn auch ein bisschen besser ertragen. Genau, also wir würden jetzt gleich mal starten. Wir haben heute zwei Interviewgäste. Freuen uns voll, dass ihr da seid. Die werden sich jetzt auch gleich vorstellen. Ja, und zwar haben wir heute Manuyo da und haben heute auch tatsächlich das Glück, endlich mal wieder ein afrikanisches Cheers hören zu können. Und ja, wir fangen einfach gleich mal an. Hi Alexandra und hi Jan, vielen Dank, dass ihr da seid. Fangen wir jetzt einfach mal erstmal mit unserem Cheers an.
Ja, hi, Alexandra hier. Ich komme aus Kamerun und genau gesagt aus Douala, was an der Küste liegt. Und zum Starten habe ich mir ein Glas Tambour eingegossen. Das ist Sodabi, kommt aus Togo und Benin. Unsers kommt aus Benin. Und ich halte mein Glas in der Hand. Es riecht sehr gut. Und so wie wir denn in Douala sagen würde, wenn ich mich denn jetzt zu jemandem drehen würde und mein Glas denn einfach gegen ein anderes Glas denn stoßen würde, dann würde ich denn sagen, Doma.
Doma.
Ja.
Und dann sagen wir auch Doma. Oder okay.
Ja.
Cool.
Okay, cool. Dann Doma an alle.
Ja, ich glaube, Cynthia und ich sind halt so ein bisschen die Langweiler. Ich habe irgendwie nur Tee gerade und mal wieder nicht so.
Ja, ich trink leider ein Wasser, aber ich werde später Wein trinken. Ich habe es jetzt gerade heute nicht mehr geschafft. Ich muss nachher noch einkaufen. Das ist jetzt meine Ausrede.
Ich habe mein Glas Rotwein vor mir, also von daher. Ich passe wenigstens zum Namen von eurem Podcast.
Ja, also. Manuyo hat halt alles richtig gemacht. Shame on us auf jeden Fall.
Oh Mann. Ja.
Nein, also wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr heute da seid. Manuyo ist ein Startup, kann man euch ja tatsächlich wirklich nennen. Und ihr vertreibt afrikanische Produkte hier in Deutschland beziehungsweise in Europa. Und Näheres werden euch die zwei Mitgründer dann auch gleich erzählen. Wir können ja vielleicht auch direkt mal starten, dass ihr euch und auch Manuyo mal kurz vorstellt.
Ja, das Abenteuer Manuyo. Wer sitzt im Boot? Alexandra. Auch noch 9 anderen, ich würde sagen, mittlerweile Kollegen, Teammitglieder, fast Freunde geworden. Ich werde mich denn vielleicht mal kurz vorstellen. Ich heiße Alexandra, lebe in Deutschland so seit ungefähr 24 Jahren und habe hier studiert mit der Zeit doch noch niedergelassen und mein Herz ist aber in Kamerun geblieben und das Abenteuer Manuyo ist für mich eine Herzensangelegenheit, die ich denn hier betreiben kann, wo ich denn einfach mal die zwei Kontinenten zusammenbringen kann, das eine, wo ich jetzt gerade lebe und das andere, wo ich denn herkomme. Und dieses Brücke bauen ist mir sehr wichtig. Und daher kommt für mich denn der Einstieg in die Manuyo-Welt. Jan hat dann sicherlich noch andere Gründe, weshalb er denn auch noch in dieses Manuyo-Abenteuer reingekommen ist.
Ja, absolut. Ja, ich bin Jan, bin auch einer der Gründer von Manuyo. Ich lebe in Berlin mit meiner Family Und ja, für uns war am Anfang eigentlich die Frage, was können wir hier eigentlich, was ist eigentlich die beste Art und Weise, der beste Beitrag, den wir hier in Deutschland, in Europa leisten können, so als Teil von unserem täglichen Leben, dass das Ungleichgewicht, was wir in der Welt haben zwischen Süden und Norden, dass das mal weniger wird. Und das war eigentlich so die Kernfrage. Und jetzt ist es so, dass ich komme so ein bisschen aus dem Industriebereich, aus dem Produktionsbereich. Und für mich war halt relativ schnell klar, wir müssen einfach mehr Produkte hier in unsere Warenkörbe bringen, in unsere Heimat bringen, in unser Zuhause bringen, die Wertschöpfung, die Produktion auf dem afrikanischen Kontinent haben. Und ja, und das war der Start von Manuyo. Und der Rest hat sich dann so im Laufe des letzten guten Jahres, seit wir aktiv sind, so entwickelt.
Cool. Ja, jetzt haben wir oft den Begriff Manuyo gehört. Hat das dann eine spezielle Bedeutung? Vor allem welche Sprache, also welche Afrikaner, ich denke mal, das ist eine afrikanische Sprache. Was bedeutet denn Manuyo?
Das ist super schön, dass ihr genau diesen Eindruck habt. Manuyo hat im Grunde genommen keine Bedeutung. Wir haben Manuyo eine Bedeutung gegeben. Manuyo könnte denn heißen Manufactured for you, nur für dich. Manuyo könnte denn auch noch etwas anderes bedeuten. Wir wollten auf jeden Fall einen Namen haben, was bei den Leuten etwas erweckt, wo sie denn vielleicht doch noch an Afrika denken, ohne dass wir denn besonders klingen, besonders, dass es denn auch noch in eine gewisse Schiene reingerät. Und es sollte denn auch noch ein Name sein, der von allen auszusprechen ist, ohne dass man sich denn da mal vieles überlegt. Und und das ist denn der erste, das sind die ersten Ideen, die wir denn so mit Manuyo im Kopf hatten, als wir den Namen ausgesucht haben. Also es gab mehrere Runden, das kann ich euch sagen. Es gab viele Anfragen an Freunden, manchmal an Leute, die wir denn kaum kannten, um zu wissen, wie klingt der Name, was könnt ihr denn damit verbinden? Und mittlerweile leben wir denn mit dem Namen und es klingt so, ja, wie Honig in den Ohren.
Voll cool. Cool. Wie kam es denn zur Unternehmensgründung?
Tja, naja, wir sind ja echt so ein Pandemie-Kind sozusagen als Firma. Wir haben angefangen eigentlich mit einem Post, den ich mal gemacht habe in LinkedIn. Und dazu was geschrieben hatte, dass ich da gern was machen würde in der Richtung, mehr Produkte aus Afrika hier nach Deutschland zu bringen. Und dann kamen irgendwie einige, die haben mir dann geschrieben und gesagt, ich habe keine Ahnung, was du da machen willst, aber irgendwie, wenn du was machst, sag mal Bescheid. Und Alex war einer von denen und so haben wir uns halt hingesetzt und gesagt, boah, was ich so im Kopf habe, was Alex im Kopf hat. Fabian war auch am Anfang mit dabei. Und wir haben einfach mal so Brainstorming gemacht. Und daraus wurde dann, okay, wir müssen uns nochmal, also neben der Pizza. So. Und dann daraus wurde eigentlich, ey, wir müssen uns auch nochmal ernsthaft hinsetzen und haben also so einen richtigen, so aus, wie aus dem Lehrbuch, ja, so Design Thinking, ne? Die Kunden, was könnte man da machen und so weiter, haben also einen Tag Workshop gemacht und das war eigentlich auch ganz cool. Und dann waren wir fertig, haben uns unsere Jacken angezogen und waren so am Rausgehen und da entstand so eine ganz kreative Stimmung nochmal, also wirklich schon wir waren schon auf dem Weg nach draußen und da ist eigentlich die Idee entstanden, was unser Geschäftsmodell sein soll und was wir uns so erträumen und was wir uns vorstellen. Und ab da war die Idee geboren, die Manuyo-Idee. Und das war, ich glaube, im Februar, ne? So oder im Januar letztes Jahr, der Workshop. Dann kam die Pandemie und Lockdown und so weiter. Und irgendwann waren wir nicht mehr nur zu dritt, zu viert, sondern sind eben mittlerweile 9 Leute, die an einem Strang ziehen. Und auch das ist halt eine total spannende Reise gewesen, wie das halt geht, trotz Pandemie, trotz nur virtuell sich zu sehen, trotzdem ein Unternehmen mit seiner eigenen Kultur aufzubauen und so. Da kann ich auch noch mal einen ganzen Abend davon erzählen.
Ja, also ich finde die Idee super cool. Ich meine, jeder, der jetzt irgendwie in Afrika Urlaub gemacht hat oder jetzt auch irgendwie in anderen Ländern, man sieht ja oft Sachen, die halt eben dort hergestellt werden, dort gemacht werden und man denkt sich voll oft so, wow, das würde super in Deutschland. Oh mein Gott, warum gibt es das bei uns nicht? Also deswegen finde ich die Idee echt mega cool. Und du hast jetzt schon erwähnt, dieses Made in Africa, das ist auch auf eurer Website oft zu lesen, Made in Africa. Warum ist es für euch so wichtig, dass die Sachen eben in Afrika hergestellt wurden?
Ja, das ist eigentlich eine lange Geschichte. Das ist denn für manche auch noch in der Gruppe, also für mich zum Beispiel, das ist denn eine persönliche Geschichte. Ich weiß, es gibt auf dem Kontinent viele Unternehmer, die tatsächlich große Sachen schaffen können und schaffen überhaupt. Und die werden hier nicht wahrgenommen. Und das ist tatsächlich der Ursprung denn auch noch von dieser Verbindung, die ich denn hatte zu dieser Idee. Wie können wir einen Kontinent vielleicht mal auch mal anders darstellen, wie er auch so ist und nicht nur den einen Teil, den man sieht. Und das führt dazu, dass wir heute in der Lage sind, Turnschuhen, also Laufschuhen aus Kenia hierher zu importieren. Und das ist etwas, was Großes, was so Großes ist, aber es gibt keine Bühne dafür. Und das war uns halt sehr wichtig, diese eine Bühne zu geben. Und das mit den Laufschuhen, das ist ein Beispiel von sehr, sehr, sehr vielen.
Naja, und gleichzeitig ist uns halt auch echt wichtig, auch echt Aufklärungsarbeit zu leisten. Also wir hatten ganz am Anfang mal so ein denkwürdiges Telefonat, wo wir Leuten unsere Idee vorgestellt haben. Und die sagten dann, ey, wirklich tolles Konzept, super Idee und so. Aber wisst ihr was? Das Problem ist, es gibt halt einfach keine coolen Produkte aus Afrika, die hier irgendwie auf den Markt, ne, und so. Und dann sagt, also das war der Moment, wo ich kurz davor war, aus dem Fenster zu springen, aber wo ich sage, das kann einfach nicht sein. Das das 55 Länder, über 1 Milliarde Menschen, wie kann man sowas sagen? Das geht gar nicht. Und das hat uns echt einen einerseits natürlich gezeigt, wie viel Aufklärungsarbeit zu leisten ist, wie viel Mindset zu verändern ist. Und auf der anderen Seite hat uns das halt super Ansporn gegeben, dass wir gesagt haben, jetzt müssen wir loslegen. Und das hat uns richtig den Booster gegeben zu sagen, jetzt lass uns mal recherchieren, jetzt lass uns mal gucken. Und haben also von Social Media bis Freunde gefragt, bis im Internet gesurft und kamen ratzfatz mit so einer Liste von über 100 Firmenproduzenten, die echt interessant waren. Also von, ich sag mal, Kinderbüchern bis Palmenschnaps, von Computerspielen bis Laufschuhen, also so komplette Bandbreite. Wir haben einfach alles auf eine Liste geschrieben, was uns irgendwie gefallen hat. Und dann haben wir angefangen, die abzutelefonieren und haben, da hatten wir noch keinen Namen, ne, noch keine E-Mail-Adresse, alles nur mit unseren Google-Mail-Adressen, super unprofessionell. Und haben dann aber auch gemerkt, wow, was sind das für krasse Leute, was sind das für unglaubliche Unternehmer. Wie viele Geschichten sind eigentlich da dahinter, die total wert sind, hier zu erzählen? Und deswegen, das ist für uns halt auch ein super wichtiger Aspekt davon, denen eine Bühne hier zu geben, deren Geschichten hier zu erzählen und halt einfach auch dafür, also ich sage mal so ein bisschen, dass so die Handelsbarriere im Kopf, die wir hier vorfinden, ne? Also auch so eine, Alex hatte gesagt, die Laufschuhe von Ender aus Kenia, super gute Laufschuhe. Aber wir kriegen dann halt Fragen wie, müssten die nicht eigentlich billiger sein, weil die Leute verdienen doch bestimmt so wenig da. Mhm. Und wenn du so ein Mindset im Kopf hast, dann kannst du kein gutes Produkt kaufen. Also das ist echt eine Barriere im Kopf und die muss weg und das ist halt Teil von unserer Mission.
Das ist echt toll, dass ihr das auch sagt, dass ihr wirklich auch die Gründer auch in den Vordergrund stellen wollt. Ich glaube, das hilft auch den Leuten hier vor Ort in Deutschland zu sehen, dass es da Leute gibt, Menschen gibt, die da wirklich mit Herzblut dran sind und auch coole Sachen kreieren, ne? Und das jetzt, und das auch professionell abläuft. Ich glaube, das ist manchmal auch immer so ein bisschen das Denken dann von vielen westlichen Menschen, dass sie sagen, ja, das ist doch dann nicht professionell und das ist doch dann von der Qualität her nicht gut. Und das ist tatsächlich wirklich ein Problem. Deswegen, ja, sehr, sehr cool. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer dann direkt mal auf eure Website gehen und ein paar Produkte sich anschauen. Genau, und was mir noch zu dem Thema einfällt, Afrika und Produkte aus Afrika. Oftmals wird das ja dann immer direkt mit irgendwie Fairtrade verbunden, Fairtrade-Produkte, was aber auch immer direkt diesen, ich sage jetzt mal so ein bisschen, so diesen Anklang von, ja, armes Land oder halt arme Länder, besser gesagt, in Afrika. Und dann hilft man denen, also ein bisschen wieder in diese Entwicklungshilfeschiene. Und auch Fairtrade ist ja auch ein bisschen intransparent, ne? Man weiß teilweise gibt es ja so viele Siegel mittlerweile, man weiß immer gar nicht, welche Kriterien stecken eigentlich dahinter. Ne? Das ist ja für den Endkonsumenten hier total, total intransparent. Und da hatten wir ja auch in unserem Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, wo ihr dann auch direkt gesagt habt, hey, ihr wollt euch da nicht in diese Schiene drängen lassen mit Fairtrade. Und das wäre auch sehr interessant, das nochmal von euch irgendwie zu hören, was ihr davon denkt.
Ja, wir haben eine Positionierung dazu. Fairtrade ist aus unserer Sicht nicht Fairtrade. Aber wir wünschen uns und wollen Fairtrade auch noch haben. Das heißt, es gibt dieses ein Bild von Fairtrade, was ist denn, was du denn gerade beschrieben hast, wo viele Leute erstmal an, ja, arme Leute denken und denken, sie werden was Gutes tun, wenn sie denn die Produkte kaufen. Aber das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen, dass sie denn genau diese Produkte kaufen wie andere Produkte. Warum? Weil diese Produkte gut sind, weil diese Produkte denen gefallen. Und das ist ein Aspekt, was besonders wichtig ist. Nur es wurde denn, dass diese Wörter wurden so oft benutzt, dass wir denn da mit einem anderen Blickwinkel darauf kommen müssen. Also wir fühlen uns denn dazu verpflichtet, mit diesem Blickwinkel, mit dem anderen dazu zu kommen und sagen, Leute, Fairtrade, bei uns, es heißt nicht Fairtrade, bei uns heißt es Augenhöhe. Wir arbeiten auf Augenhöhe mit unseren Partnern. Wir sind alle gleichgestellt. Und auch noch das Thema Nachhaltigkeit. Das ist, was ist das? Ist das denn tatsächlich nur aus ökologischer Sicht? Es gibt andere Aspekte von Nachhaltigkeit. Man kann auch noch sozialen Aspekte darunter sehen, wenn man den qualifizierten Job auch noch kreiert und beibehält. Das ist etwas, was hier ganz normal ist, aber dort auch. Und genau das wollen wir denn zeigen, dass es denn Leute gibt, die denn tatsächlich genau das auch noch mal schaffen können, ohne dass man denn mit diesem, ja, mit diesem Hauch von ich möchte helfen. Die Leute brauchen keine Hilfe. Das ist nicht die Hilfe so. Die Leute wollen denn einfach nur so wahrgenommen mit dem Qualitätsanspruch, den wir auch genauso hier haben. Und den können sie auch liefern. Und das ist denn genau das, was wir denn auch mal zeigen wollen und wo wir jeden Tag darüber reden und sagen, Leute, ja, das kann man jetzt langsam wahrnehmen, sollte man langsam wahrnehmen.
Naja. Und Fairtrade, also das ist ja gut, wenn Fairtrade so funktioniert, dass derjenige, der ein Produkt anbaut, der Landwirt ist oder ähnliches, einen vernünftigen Preis dafür bekommt. Das ist ja eine gute Sache, das ist ja in Ordnung. Die Schwierigkeit aus unserer Sicht ist halt, es suggeriert halt, dass es fair ist. Und wenn ich mir jetzt eine Fairtrade-Schokolade kaufe mit Kakao aus Ghana, die aber hier komplett produziert wurde und verpackt wurde und so weiter, dann ist das eine Fortsetzung von einer kolonialistischen Wertschöpfungsstruktur, weil die einfache Agrararbeit wird in Ghana gemacht Und die hochwertige Arbeit, die Verarbeitung, die Veredelung, das, was Technologie, was Maschinen erfordert, was Know-how erfordert, wo die Qualität drinsteckt und so weiter, findet hier statt. Und das ist ein kolonialistisches Muster. Aber das versteht derjenige, der im Supermarktregal denkt, ich kaufe eine Fairtrade-Schokolade und tue voll was Gutes damit. Das versteht derjenige gar nicht. Und das ist eben Teil von der Aufklärungsarbeit, die aus unserer Sicht halt wichtig ist, zu sagen, achtet mal darauf, dass Wertschöpfungsgerechtigkeit stattfindet, wo tatsächlich die Arbeit gemacht wird, die ein Produkt zu dem macht, was es ist. Und das muss halt im Land von der Herkunft auch stattfinden. Und das ist uns halt sehr wichtig.
Ja, das finde ich auch auf jeden Fall. Also ich muss selber auch zugeben, dass ich vor einiger Zeit auch diese Fairtrade-Produkte gekauft habe und wirklich dachte, ich mache was super Gutes damit. Und erst vor kurzem habe ich mich auch mit dem Thema erst auseinandergesetzt und weiß halt jetzt auch, dass es eben nicht so ist. Deswegen super wichtige Arbeit, die ihr auch da leistet. Wir haben jetzt schon ein bisschen eure Produkte angesprochen. Vielleicht könnt ihr ja noch ein paar andere Produkte aufzählen und auch ein bisschen von euren Geschäftspartnern in den afrikanischen, weil es sind ja aus verschiedenen afrikanischen Ländern, vielleicht davon ein bisschen erzählen.
Ja, vielleicht mal die Länder nennen. Wir haben Ghana, wir haben Benin, wir haben Kenia, wir haben Südafrika. Und das ist erst der Anfang. Es gibt noch so viele Länder, die wir einfach dazu haben wollen. Eigentlich das ganze Kontinent wollen wir denn auch noch da drin haben. Auch mit der Vision, nicht nur Afrika südlich der Sahara-Grenze, sondern auch noch die Maghreb-Staaten, die haben auch super tolle Produkte. Die werden sehr selten in den Vordergrund gestellt. Und aber wir mussten dann irgendwo anfangen. Und so haben wir dann halt wie gesagt, in Benin auch noch den Jake kennengelernt. Das ist auch noch so eine Sondergeschichte. Der ist kein Afrikaner, hat aber die USA verlassen, hat sich in Benin niedergelassen, weil er mal Sodabi, dieses Getränk, mal gekostet hatte in Frankreich und meinte, oh, jetzt muss ich mein MBA schreiben, was kann ich denn mal so für ein Modell haben, und hatte denn die Idee, aber ja, genau dieses Sodabi, das schmeckt so gut, aber die ganze Welt weiß das nicht. Was macht er? Lässt alles liegen, geht nach Benin und gründet da eine Firma auf, und heute verkaufen wir Tambo hier in Deutschland. Und die ganze Wertschöpfungskette findet in Benin statt. Das heißt, da kriegen die Leute was davon dort, und wir können das hier verkaufen. Und wir haben denn nur solche Geschichten. Die Freda auch noch in Ghana, die Kosmetikprodukte, die Kosmetikreihe KM macht. Sie hat auch noch überall auf dieser Welt, sie war in Asien, sie war in Frankreich, sie war in den USA, hat irgendwann alles liegen gelassen, nach Ghana zurückgekehrt. Und was macht sie? Ja, sie macht Chia Soufflé, eine andere Form von Chia Butter, so wie wir das sonst kennen. Und super schön verpackt. Und man ist einfach stolz drauf, diese Produkte mal in der Hand zu haben. Und wir wissen, woher das kommt. Und sie hat ja Ziele. Sie sagt, ja, ich möchte denn nicht nur in Ghana meine Produkte verkaufen, die möchte ich denn in der Welt verkaufen. Das heißt, sie sieht auch noch groß, und das wollen wir einfach nur fördern und sagen, ja, macht weiter so. Was haben wir denn noch? Ja, ich werde den Jan auch noch ein paar Produkte lassen. Ich mache die letzten. Ich bleib in Ghana. Ich bleibe in Ghana mit den Addison Sisters, die auch noch Schokolade machen, made in Ghana. Wir wissen, Ghana ist auch noch ein größter Kakaoproduzent, aber wie viele Marken, wie viele Schokoladenmarken aus Ghana kennen wir? Kaum welche. Ich will denn jetzt nicht die Unternehmen aus der Schweiz nennen, aber die ganze Wertschöpfungskette passiert wo? Ja, hier in Europa. Wir wollen das andere auch mal zeigen und sagen, ja, es gibt auch was anderes. Und das Konzept von 57 Chocolate ist, from bean to bar, dass die ganze Wertschöpfungskette, um diese Schokolade zu erstellen, dass es in Ghana stattfindet. Und mit, Schokolade mit Moringa, das kennt man hier kaum. Sollte man kennen, warum nicht? Schokolade auch noch mit gerösteter Kokosnuss. Ja, kennt man hier so nicht. Sollte man kennen. Schokolade mit Moringa, kennt man hier nicht. Sollte man kennen. Und solche Produkte müssen nicht in den eigenen Ländern bleiben, sondern die dürfen langsam in der Welt sich denn ausbreiten. Und wir sorgen hier quasi für Europa, für Deutschland und für Europa. Ich werde Jan denn auch noch mal vielleicht ein paar Produkte lassen.
Also ihr merkt schon, wir haben das eine oder andere unserer Produkte auch schon getestet. Also nein, wir haben die alle intensiv getestet. Vielleicht noch die übrigen drei. Wir haben aktuell von 6 Partnern die Produkte bei uns im Shop. Die 2 aus Kenia, die Laufschuhe von Ender hatten wir schon. Wahnsinnsgeschichte dahinter, die Navalayo Osembo hat sich halt wirklich die Frage gestellt, wie können wir aus der Tatsache, dass nun mal die besten Läufer der Welt aus Kenia kommen, wie können wir daraus einen Wirtschaftsfaktor machen, und hat angefangen, dieses Konzept zu entwickeln, eben Laufschuhe zu entwickeln und dort zu produzieren, gemeinsam mit kenianischen Läufern. Finde ich total, also das muss man sich, also diesen Weitblick als Unternehmer musste erstmal haben. Mhm. Das ist total cool. Die Geschichte von Yvonne, auch aus Kenia, ist auch cool. Die ist eigentlich Journalistin gewesen und hat sich irgendwann die Frage gestellt, was machen wir mit den Mangos, die aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel, weil sie optisch nicht auf den Markt passen, die einfach vergammeln und gar nicht verkauft werden können, in die aber natürlich viel Energie gesteckt wurde, und so weiter. Und macht daraus halt Trockenfrüchte im Endeffekt, mit denen man halt ganz viele Sachen machen kann. Also eigentlich auch wirklich aus, wie machen wir aus einem Problem, nämlich Lebensmittelverschwendung, wie machen wir daraus was halt auch einen sinnvollen wirtschaftlichen Beitrag leistet. Und last but not least, Africa, Your Time is Now ist das Label von Papama aus Südafrika. Von der gibt es halt Hoodies und Shirts und so weiter, wo dieser Slogan halt drauf steht, wo wir gesagt haben, genau das ist unsere Botschaft, die wir auch senden wollen und sollen. Und viel natürlich auch drüber nachgedacht haben, ja, ist es denn jetzt richtig, wenn ich als Deutscher so ein T-Shirt trage? Passt es denn? Ist es denn angebracht und so weiter? Wir sind der Meinung, absolut, und es ist absolut wichtig, dass wir hier auch alle diese Botschaft, diese optimistische Botschaft, dieses Now, jetzt ist die Zeit, jetzt gibt es was zu tun, eben transportieren, und das machen wir halt, wenn wir die Sachen von ihr tragen. Und das sind unsere 6 Partner aktuell. Wir sind gerade auf der Suche nach der nächsten Runde, nach der nächsten Kollektion. Ich sehe schon, das wird genauso passieren wie beim letzten Mal auch, nämlich, dass man so ein bisschen vorsortiert, mit denen telefoniert, und dann passiert das Gleiche wie beim letzten Mal auch, nämlich, dass einer sagt, ey, ich habe mit denen telefoniert, ich habe die Produkte gesehen, also wenn die nicht dabei sind, dann bin ich hier raus. Also da verhandle ich nicht. Ne? Also wir haben jetzt schon mit einem Nudelhersteller aus Nigeria haben wir schon wieder diesen Effekt, dass alle sagen, es ist so cool, mit denen müssen wir unbedingt und so weiter. Ich habe jetzt den ersten Call mit einer Herstellerin von so Accessoires und Einrichtungsgegenständen aus Mosambik, die auch super gut aussehen, die Sachen und so. Es gibt so krass viel zu entdecken. Es gibt so eine unglaubliche Bandbreite. Und das ist, das macht das total, total inspirierend. Das macht das total schön. Und diese Begeisterung, die wir haben für die Produkte, aber auch für die Menschen dahinter, die wollen wir halt transportieren. Das ist halt unser Ding.
Mhm. Sehr schön.
Oh, voll cool. Das hört sich voll an. Ich würde noch eins gerne noch dazu sagen, also zu dem T-Shirt Africa, Your Time is Now. Ich finde, das sollte jeder Mensch auf diesem Planeten, sollte das tragen. Also ich finde, da schließe ich mich komplett eurer Meinung an, dass es einfach wirklich total in Ordnung ist, wenn man das jetzt auch als Deutscher trägt. Fand ich auch am coolsten, als ich auf eurer Website war und das T-Shirt gesehen habe, dachte ich mir auch so, ja, okay, das finde ich richtig cool.
Ja, ihr habt uns ja schon so ein bisschen was über eure Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner erzählt. Und uns würde auch interessieren, wie kam denn die Idee eines Social Business, in Anführungszeichen, bei den Partnerinnen und Partnern an? Und was bedeutet das für euch? Weil ich muss sagen, als ich das auf eurer Homepage gelesen habe, wusste ich nicht so viel damit irgendwie anzufangen, was ihr jetzt genau mit Social Business meint. Weil es ist ja trotzdem eigentlich ein wirtschaftliches Unternehmen, was auch Geld verdienen soll, oder?
Genau, absolut. Also das war für uns eigentlich der Start am Anfang. Also wir haben eine ganze Weile tatsächlich überlegt, machen wir das irgendwie als Non-Profit-Organisation oder was auch immer, weil uns geht es darum, die Welt besser zu machen, also einen Impact zu generieren und nicht in 5 Jahren auf die Bahamas umzuziehen oder so. Das ist nicht unsere Motivation. Und wir haben uns dann im Endeffekt dagegen entschieden, das als irgendwie Non-Profit-Organisation aufzuziehen. Warum? Weil wir der Meinung sind, das muss wirtschaftlich tragfähig sein. Das muss so sein, dass das eine wirtschaftlich gesehen nachhaltige Angelegenheit ist. Weil ansonsten sind wir sofort wieder in diesem Spendenhilfe-Ding drin, wo wir nicht hingehören und wo wir auch nicht sein wollen, wo unsere Partner sowieso nicht hingehören. Und haben uns dann im Endeffekt dafür entschieden, das halt eben so als Impact-Business oder Social-Business, wo wir halt im Endeffekt sagen, der Impact ist uns wichtiger als der Gewinn. Ne? Also wir werden uns immer dafür entscheiden, etwas zu tun, weil es unseren Impact vergrößert, unseren Impact stärker macht, versus Gewinnmaximierung zu betreiben. Und das ist jetzt auch einer der nächsten Schritte, die wir verfolgen gerade, ist halt tatsächlich die Firma so oder das Unternehmen so aufzustellen, dass das auch fest verankert ist. Ne? Dass fest verankert ist, es geht darum, das Ziel zu erreichen und nicht den Gewinn zu maximieren. Und das macht für uns Social Business aus.
Ja, das ist tatsächlich diese eine Schiene. Aber vielleicht mal noch kurzes Wort dazu. Als wir den Manuyo gegründet haben, von den Gründern, wir haben alle Kinder. Und es ist uns wichtig, gegenüber unseren Kindern mal auch noch eine Haltung zu haben und Ideen mal auch noch zu generieren oder auch noch Ideen zu geben, wie wir meinen, dass die Welt sein kann und sein soll. Geld verdienen, ja, brauchen wir denn alle, aber gleichzeitig müssen wir, wenn wir Geld verdienen, auch noch andere kaputt machen? Das ist nicht das Ziel. Geld verdienen ja schon, aber auf Augenhöhe und zusehen, dass es denn wirklich eine Win-Win-Situation daraus entsteht. Und das gehört dann auch noch zu diesem Treiber von dieser Idee Social Business.
Und wenn ihr fragt, wie kam das bei unseren Partnern an? Ja, habt ihr vielleicht ja aus den Geschichten, die wir von denen auch erzählen, gemerkt, das sind schon auch alles irgendwie Überzeugungstäter. Also die machen das schon auch alle mit dem Ziel, irgendwie einen Impact zu generieren. Und das war halt wirklich das Coole, dass wir, als wir angefangen haben, mit denen zu sprechen und uns kennenzulernen, ging ja alles nur virtuell. Wir haben ja noch keinen von unseren Partnerunternehmen wirklich physisch gesehen durch die Pandemiesituation. Waren wir relativ schnell an so einem Punkt zu sagen, wir ziehen hier an einem gleichen Strang aus unterschiedlichen Perspektiven und so. Aber uns verbindet eine gemeinsame Mission. Und das ist halt auch ein wichtiger Aspekt und ein wichtiges Kriterium.
Ja, also ihr habt jetzt echt so viele Punkte angesprochen, die bei mir echt richtig viel bewirken. Und ich mir denke so, wow, das ist wirklich so toll. Ich habe jetzt da ein paar Punkte, würde ich jetzt fast schon zu euren Visionen sehen. Also falls ihr da noch mehr Punkte habt, wie schaut es denn aus? Welche langfristigen Geschäftsstrategien habt ihr, um diese Ziele zu erreichen? Habt ihr da überhaupt welche? Bestimmt.
Ja, irgendwann hat uns mal jemand gefragt, was passiert denn eigentlich, wenn einer eurer Partnerunternehmen, wenn der im Supermarkt steht oder bei Douglas, die Kosmetik steht oder so, was ist denn dann eigentlich? Und dann seid ihr ja raus oder was? Und dann haben wir gesagt, dann freuen wir uns total, weil dann haben wir unser Ziel erreicht. Und so ist halt im Endeffekt auch unser Geschäftsmodell gestrickt, dass wir sagen, von dem ersten Produkt, was hier in Deutschland auf den Markt kommt, bis hin dazu, dass die Produkte irgendwann bei Edeka, bei Rewe, bei Douglas, bei Runners Point stehen. Das ist eigentlich das Ziel, was wir verfolgen. Weil nur so kommen wir dahin zu dem, wir haben es mal als Vision formuliert, wenn jeder in Deutschland, wenn jeder in Europa 100 Produkte Made in Africa benutzt und in seinem Haushalt hat, dann würde die Welt anders aussehen. Und das ist das, worauf wir hinarbeiten. Und dafür brauchen wir Wachstum. Dafür brauchen wir mehr Produkte. Dafür brauchen wir mehr Leute, die die Produkte kaufen, die Produkte benutzen, die anderen davon erzählen, die das begeistert sind, die diese Geschichten auch weitertragen. Das ist der Motor. Und das ist die Vision, die uns antreibt.
Genau, die Vision sollte das auch sein, ist für uns, dass es denn zu Norm wird, dass es normal wird, dass wenn man einkaufen geht, dass man diese eine Schokolade aus Ghana kauft, aber nicht nur aus Ghana, sondern mit der ganzen Wertschöpfungskette in Ghana. Und das soll ein Akt sein, der ganz normal ist, wo wir gar nicht überlegen, wo wir nicht denken, oh, ich werde jemandem helfen. Nein, du wirst diese Schokolade kaufen, die ist dann auch noch im Regal wie alle anderen Schokoladen, aber die gefällt dir. Und wenn wir dann auch noch die ganzen Ideen auch noch reinbringen und erklären, wie diese Schokolade entstanden ist, dann werden die Leute vielleicht mal auch mal anders kaufen, bewusst einkaufen. Und wenn diese ganzen Ideen auch noch zusammengebracht werden und die Ware tatsächlich im Einkauf oder im Einkaufskorb drin ist, dann ja, werden wir sagen, yes.
Sau cool. Also ich bin gerade mega happy, das irgendwie alles zu hören. Also ich muss auch sagen, dass ich einfach in den letzten Monaten mich auch immer mehr mit Business in Afrika irgendwie auseinandergesetzt habe und ich einfach auch das, was ihr gesagt habt, mit wirklich Business auf Augenhöhe, dass das so wichtig ist, das zu erreichen, und das ist irgendwie einfach auch die Vision, die ich persönlich für Afrika vor Augen habe, dass man einfach irgendwann Investitionen in Afrika macht, ohne irgendwie ohne Angst zu haben und sich zu denken, ach, schwierige Situation dort, da ist doch alles politisch und wirtschaftlich nicht so cool, sondern dass man dem gegenüber offen steht und einfach auch wirklich das Potenzial sieht, was in Afrika einfach ist. Ja, also auch, ich denke, für viele westliche Länder ist es ja auch nicht schädlich, wenn man afrikanische Bürgerinnen und Bürger so weit bringt, dass sie vielleicht auch irgendwie sich ohne Probleme hier BMWs, VWs und was weiß ich auch, ne, die Wirtschaftung dort oder die den Konsum dort halt auch anregt. Ich glaube, das vergisst man halt immer, ne, wenn man irgendwie an sowas denkt. Deswegen, ja, sehr, 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 sehr cool. Also deswegen, ich hoffe sehr, dass, ja. eure Produkte irgendwann bei Müller stehen oder so oder DM, wie auch immer.
Ich finde auch, wir sind jetzt wirklich in so einem Zeitalter, wo eben dieses bewusste Einkaufen, also ich merke das auch in meinem Umfeld und auch bei mir selber, dass das einfach so eine wichtige Rolle spielt, dass man immer im Supermarkt guckt, so, was kaufe ich da jetzt eigentlich? Und da ist einfach noch so viel Luft nach oben und ich finde, dass da einfach auch Platz sein sollte für Produkte aus Afrika. Und also ich finde das auch super cool, alles zu hören, was ihr so macht, was ihr so vorhabt und bin auf jeden Fall gespannt, wie es weiterläuft und ja, freue mich einfach sehr.
Genau. Und wo seht ihr euch denn in den nächsten Jahren? Oder in 5 Jahren, ja, diese klassische Bewerbungsfrage. Wo seht ihr euch in 5 Jahren?
Die klassische Bewerbungsgesprächsfrage, sehr schön. Ich gebe euch nur mal ein Beispiel. Es gibt so den guten alten Manufaktum-Katalog. Der war auch so einer der Ideen, die Ideen oder so, die Inspiration, die wir so im Hintergrund hatten. Manufaktum, das ist so handgemachte, traditionelle, nachhaltige Sachen und so weiter. Das ist ein 500-Millionen-Euro-Business. Und das Zeug ist wahnsinnig teuer. Es ist also echt viele Sachen, die man eigentlich vielleicht nicht braucht, die sicherlich nice sind, aber die man nicht unbedingt braucht. Und sowas ist ein 500-Millionen-Euro-Business. Und jetzt sage ich nicht, dass wir in fünf Jahren da stehen wollen, aber es zeigt, dass da, genau wie du gesagt hast, dass echt Luft nach oben und das Interesse an, was passiert eigentlich mit dem Euro, den ich im Supermarkt oder online oder was auch immer ausgebe, was bewirkt der eigentlich, dass das wächst. Und wenn wir das schaffen, das zu mobilisieren bei uns hier, was für ein Hebel das hat, das ist der Hammer und das ist die Richtung, in die wir gehen. Also mehr Produkte, mehr Kunden, mehr Geschichten und je mehr wir das schaffen, in die Breite zu tragen, desto größer ist der Impact.
Schön. Ja, also das Team Manujo ist super motiviert. Was würdet ihr jetzt als Gründer sagen, was treibt denn das ganze Team so an? Also was gibt euch jeden Tag Motivation, da jetzt neue Geschäftspartner zu suchen und so weiter und so fort?
Ich denke, dafür bräuchten wir dann eine andere Podcast-Stunde.
Aber man muss ja auch sagen, dass ihr ja alle noch Vollzeit beschäftigt seid, ne? Und ihr macht das halt zusätzlich zu eurer zu eurer anderen Arbeit. Und das ist natürlich schon.
Aber ihr glaubt nicht.
Sidepreneurs ist das Stichwort dafür, habe ich jetzt gerade letztens gelernt.
Ah ja, okay.
Also wusste ich auch nicht, aber.
Kannte ich auch nicht.
Sidepreneur.
Side. Ja. Aber ihr glaubt nicht, welche Motivation alle haben. Und das Gute daran liegt, dass es denn an unser Team, weil wir denn aus so vielen unterschiedlichen Horizonten kommen. Und jeder hat sein persönlicher, privater Treiber. Und das alles, wir gucken alle in derselben Richtung. Und sind alle motiviert, jeder für sich und haben denn schon mal verstanden und das ist auf Anhieb passiert, das ist das Erstaunliche daran, dass wir denn aus der einzelnen Motivation in der Gruppe auch noch ein Ganzes bilden können. Und das ist etwas, was man wirklich sehr selten erlebt. Und ich muss schon sagen, dass wir denn ja die Idee auch noch haben, diejenigen, die sagen, ja, bei mir, das ist ja eine Herzensangelegenheit, so wie ich das für mich denn erkannt habe. Andere, die auch noch sagen, ja, aber ich möchte denn meinen Beitrag auch noch leisten hier auf dieser Erde, damit ich denn merke, ich habe etwas gemacht, wo ich darin einen Sinn sehe. Und wir haben so eine Palette und haben trotzdem versucht, uns zu vereinen und daraus ein Manujo-Team zu machen. Wir haben aus den letzten, die jetzt in dem Team reingekommen sind, hat uns eine, bevor sie denn mit uns denn angefangen hat, sie hat uns eine E-Mail geschickt und geschrieben. Und das war echt ein Buch. Das Ding war super lang. Aber man hat die Motivation gelesen und ich habe den anderen gesagt, ey, das müsst ihr euch angucken. Also irgendwas, nee, sie muss mit uns arbeiten. Und wenn du denn sowas denn 3-4 Mal siehst und du merkst, in jedem Meeting lässt die Motivation nicht nach, ganz im Gegenteil. Wir haben noch Ansporn. Ja, ich weiß nicht mal genau, mit welchen Wörtern ich das beschreiben kann. Das ist auf jeden Fall auch noch was Besonderes.
Und was ich halt auch wirklich noch mal sagen will, also ich glaube, ich habe schon in vielen diversen Teams gearbeitet, in verschiedenen Facetten divers, aber in einem so diversen Team habe ich noch nie gearbeitet. Und die Energie, die daraus entsteht, ist unbeschreiblich. Und ich meine jetzt gar nicht, Geschlecht, Hautfarbe, das meine ich gar nicht, sondern ich meine Leute, die mehr strategisch denken, Leute, die mehr tun, Leute, die das antreibt, Leute, die das antreibt, Leute, die die Stärke haben, die die Stärke haben, die den Hintergrund haben, also ich meine jetzt beruflich, professionell oder einen anderen Hintergrund, zum Teil wirklich gegensätzlich, aber das, wie das zusammenwirkt, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Also ich kann eigentlich wirklich nur jedem sagen, wer darauf, also ich würde darauf nie wieder verzichten wollen, auf diese Vielfalt und die Energie, die das erzeugt. Klar führt es auch manchmal dazu, dass man halt auch nochmal eine Extra-Runde drehen muss, um sich auf was zu einigen. Aber was dabei rauskommt, ist unglaublich. Und das ist schon, denke ich, etwas, was uns als Team echt auch einzigartig macht, dass wir so viele verschiedene Hintergründe haben, dass wir so viele verschiedene Erfahrungen haben, dass wir so unterschiedliche Charaktere auch sind. Ja. Das ist unglaubliche Stärke.
Das ist cool. Ich glaube, man kann ja dann auch ganz viel für sich ziehen, auch in beruflicher Hinsicht, also vielleicht einfach auch auf seiner eigenen Arbeit kann man, glaube ich, so viele, diese ganzen Learnings, die ihr macht mit dieser Startup-Gründung, ich glaube, das bringt euch ja auch persönlich und fachlich nochmal extrem weiter, abgesehen von eurer Vision, die ihr so habt.
Das sind definitiv Learnings, die hast du auch noch für dich selbst, das darf man nicht vergessen. Und das, was wir denn so gelernt haben, kann es uns keiner wegnehmen.
Ja.
Gar nicht mehr. Wir haben es gelernt, wir wachsen alle zusammen, wir lernen groß zu werden und das ist dann halt das Besondere daran. Wir sind vielleicht kein super Profi in dies, aber einer von uns hat eine Ader, die in den Meer treibt oder die sie mehr treibt und Aber wir wissen ganz genau, wie wir das mal lenken können. Und das passiert, das ist das Erstaunliche wirklich im Team. Es passiert, vieles passiert quasi auf Anhieb. So wie, als wären wir denn damit groß geworden. Aber ist es nicht. Wir lernen uns auch noch mal kennen. Aber das passiert auf eine besondere Art und Weise. Klingt so schnulzig. Auch, aber ich könnte denn nur jedem sagen, meldet euch bei uns an, wir werden euch das nochmal anders erklären. ich weiß nicht mal, mit welchen Wörtern ich das erklären kann, weil vieles passiert dann auch noch emotional. Und wir sind trotzdem in der Lage, klare strategische Ziele zu haben.
Cool. Es war sehr, sehr, sehr spannend zu hören, was ihr so macht, wie ihr gestartet seid, was ihr auch noch so vorhabt. Und wir sind ja connected über Instagram. Ihr geht ja auch ganz oft live, ne? Mit Geschäftspartnern oder was?
Jeden Donnerstag. Also das haben wir jetzt so als Format. Wir haben das Manuyo Impact Talks genannt.
Cool.
Und es ist jeden Donnerstag um 7 auf Instagram Live. Wir nehmen unsere Partner, haben wir mit drin gehabt. Und wir sind jetzt auch am Überlegen, wer kommt noch? Also das ist ein relativ offenes Format eigentlich. Mhm. Und aber das Thema ist, oder die Themen sind doch im Endeffekt immer wieder ähnlich. Also von daher, Genau, hört einfach mal rein.
Ja, also ich hab bei diesen Impact Talks, beim Paar habe ich mal reingeschalten und ich finde das super interessant. Vor allem finde ich das auch so cool, diesen Kontakt eben zu haben, dass man auch noch, ja, dass man einfach wirklich weiß, wo die Produkte herkommen, wer diese Sachen herstellt und so weiter und so fort, die Person einfach kennenlernt. Das finde ich auch echt cool, dass ihr da so fleißig seid auf Instagram. Also Leute, jetzt direkt Manuyo folgen und auch die Website checken und sich die Produkte anschauen und auch bestellen. Das sind echt super coole Sachen.
Genau. Habt ihr eigentlich generell auch so eine Marketingstrategie? Ich meine, klar, ihr positioniert euch jetzt sehr stark auf Instagram. Ich glaube, das ist ja heutzutage eh so das Medium, wo man, glaube ich, ganz schnell Konsumenten generieren kann. Aber habt ihr da vielleicht irgendwie noch eine andere Marktstrategie?
Ja, das ist auch ein viel diskutiertes Thema. Haben wir eine Marketingstrategie oder nicht? Also, Instagram ist natürlich ein guter Kanal für uns, ne? Weil wir haben coole Produkte, die kann man sehen und so weiter. Das ist schon gut. Für uns ist halt jetzt sehr wichtig, auch pressemäßig weiterzukommen. Wir reden mit vielen Podcasts, aber halt eben auch mit Zeitungen, mit Radiosendern und so weiter. Weil wir glauben, dass das, was wir zu erzählen haben und die Geschichten, die wir da so dahinter haben, dass die schon wichtig sind und dass die auch gut sind und dass die auch ins Zeitgeschehen halt passen. Fahren wir auf ganz vielen verschiedenen Kanälen natürlich.
Ja. Also ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank euch für eure Zeit. Wir sind weiterhin sehr gespannt, was noch so passiert mit Manuyo, was für coole neue Geschäftspartner ihr an Land zieht. Wir werden euch auf jeden Fall weiterhin verfolgen. Und das klingt jetzt schon wie so eine Drohung.
Oh Mann. Ja. Vielen Dank auch von mir. Ich meine, ihr seht, ich habe mir jetzt auch ein Gläschen Wein geholt. Ich konnte es nicht auf mir sitzen lassen, dass unsere Gäste hier bei Black Wine trinken und wir nicht. Jetzt habe ich es vergessen. Alex, kannst du mich nochmal
erinnern? Doma!
Und ja, vielen Dank für diese Einblicke in Manuyo. Es war super interessant. Ich fühle mich voll inspiriert und supporte eure Arbeit komplett.
Super. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Ja, danke.
Okay, ciao. Cool. Also Moment. Wir verlinken natürlich Manuyo auf Instagram, also checkt auf jeden Fall die Seite. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr nächsten Monat wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Black Wine, der Podcast mit Gregorin und Cynthia. Ciao, Leute.
Ciao, jetzt aber.
Ja.